ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Der werte Name bitte.
Sven Jone.
Geburtstag.
5. Oktober 1976.
Haben Sie gefeiert?
Diesmal ein bisschen weniger, weil der 49. war. Der Große kommt dann nächstes Jahr.
Der 50. Haben Sie Angst vor 50, vor der Zahl?
Überhaupt nicht. Gar nicht.
Sehr gut. Finde ich gut. Es gibt auch keine Veranlassung.
Nein.
Geburtsort?
Bergen auf Rügen.
Auf Rügen aufwachsen, da wo andere Urlaub machen.
Tja.
Na gut, die Umstände waren jetzt nicht so urlaubsträchtig. Egal. Profession?
Profession, mein Beruf, meine Tätigkeit. Ich bin Künstler. Ich bin Videokünstler, Fotokünstler, schreibe ein bisschen. Bisschen zwischen den Stühlen, würde ich sagen.
Und ich habe gedacht, bei den Arbeiten, wir werden drauf kommen, eigentlich ist das ein extrem guter investigativer Journalist.
Ja, ich habe ja auch damit ein bisschen angefangen. Es war ein bisschen die Idee, damals als junger Mensch zu schreiben und in den Journalismus zu gehen. Aber ich habe es nie richtig durchgezogen und ich habe den Fehler gemacht, in Leipzig im Nebenfach Journalistik zu studieren und dann an einer Massenuniversität. Das war dann gar nichts für mich und ich habe gemerkt, dass es anders sein muss.
Also Sie haben, wenn Sie ein Thema haben, was Sie interessiert, die Fähigkeit, sich richtig reinzubeißen. Ne? Also wir werden auf jeden Fall darüber sprechen, ein Projekt, was Sie zusammen mit Falk Haberkorn seit Jahren verfolgen, nämlich wie ist denn eigentlich sozusagen die Transformation seit 1990 fotografisch dokumentiert und in Stadtarchiven auffindbar. Ein dickes Brett, was Sie da bohren, mit erschreckenden Ergebnissen, kommen wir auch noch zu. Aber die Qualität haben Sie ja, da dran zu bleiben. Neugierig zu bleiben.
Also das ist ein bisschen auch herkunftsbedingt. Ich komme ja aus sogenannten kleinen Verhältnissen. Ich bin ja ein Soldaten- und Arbeiterkind und meine Mutter war eine Verkäuferin. Ich bewege mich immer gerne aus meiner eigenen Blase raus. Ne? Ich lebe ja im Prenzlauer Berg in Berlin und es war mir immer wichtig, rauszugehen und rauszufahren und zu gucken. Und ich habe einfach auch Lust auf Leute und ich rede auch gerne mit Leuten. Ich höre mir das an und bin gerne im Gespräch, ganz einfach.
Das heißt, wenn Sie in der Künstlerblase dann angekommen waren, dann suchen Sie auch da den Ausweg, um wiederum mit ganz vermeintlich normalen Menschen zu sprechen.
Ja, das ist natürlich auch eine eigene Bubble natürlich. Und es ist immer gut, so eine Bubble dann und wann zu verlassen, auch geografisch.
Was treibt Sie an?
Mich treibt an, also ganz oft ist es eine Form von Ungerechtigkeit, die ich empfinde. Ganz oft sind es politische Themen, die mich umtreiben. Wenn ich morgens Zeitung lese und ich wackel damit, dann fallen nur die Themen nur so raus. Und ich bin interessiert an eigenen Geschichten, an Fußnoten oftmals, an kleinen Geschichten, die für das große Ganze stehen könnten. Das interessiert mich schon. Nebengeschichten, ne? Dinge, die untergehen. Aber mich treibt auch an, Geld zu verdienen. Ich habe eine Familie, ganz einfach.
Ja. Zwei Kinder.
Zwei Kinder.
Die sind jetzt?
12 und 15.
Der Sohn ist?
15 und das Mädel ist 12.
Der Sohn wird noch eine kleine Rolle spielen. Aber ich lobe schon jetzt seine unglaubliche Stimme und Vortragskunst.
Ja.
Das spricht einen Film nämlich. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich fühle mich zu Hause in Berlin, in meinem Kiez, in Arnim-Kiez, im Prenzlauer Berg. Aber ich habe tiefe, tiefe Heimatgefühle in Sassnitz auf Rügen, weil ich da aufgewachsen bin. Das ist einfach der Grund, wenn man natürlich das erste Mal Erfahrung macht, sinnlicher Natur, die Natur sieht, das Meer sieht, das ist natürlich etwas, was mir ein warmes Gefühl in der Brust gibt.
Und Sie sind jedes Jahr mindestens einmal auf Rügen?
Bin ich auf jeden Fall, muss ich machen, ja.
Was, wenn nicht?
Dann fehlt mir was im Jahr.
Dann geht es Ihnen nicht
das
gut.
Ist wie Weihnachten, wenn Weihnachten ausfällt, das ist auch nicht gut.
Ja. Man will es sich gar nicht vorstellen.
Nein.
Wobei es Weihnachten nicht unbedingt gut laufen muss, aber das ist eine andere Geschichte.
Bei mir läuft es immer gut.
Okay. Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
Das war im letzten Jahr Nick Cave tatsächlich. Es gab ja zwei Konzerte in der, wie auch immer jetzt heißenden Arena dort. Und Nick Cave ist ja ein sehr religiöser Mensch und es war eine Art Gottesdienst und er war der hohe Priester. Und ich habe sowas noch nie erlebt, wie eine Fangemeinde so in Kontakt und er im Kontakt zu seinen Fans ist. Und das war ein ganz fantastisches Konzert.
Welches Buch hat Sie unlängst bewegt?
Ich habe den Sommer verbracht mit Sabine Rennefanz, Kosakenberg, eine Autorin, die ich sehr schätze. Ich habe auch Urs Grünbein gelesen, Der Komet heißt es, glaube ich. Das war eine lange Reise von Gdynia nach Südfrankreich mit meinem Hund. Ich habe aber auch Christoph Hein durchgearbeitet, weiß ich nicht, 800 Seiten oder was es hat. Es war ein Lesesommer.
Narrenschiff.
Narrenschiff, ganz genau.
Und Krasno Horkai, den Literaturnobelpreisträger, kennen Sie den schon?
Ich kenne ihn nicht, aber ich bin mit seiner Tochter befreundet.
Tatsächlich?
Ja.
Aber mit dem Werk von Krasno Horkai können Sie
angeguckt.
Was anfangen,
naja,
glaube ich, oder nicht?
Ja, es ist. Ich muss gestehen, es ist etwas hermetisch. Ich brauche etwas mehr Ruhe und Zeit dafür, glaube ich. Aber ich habe das Gefühl, das ist ganz, ganz verdient geschehen ist jetzt, der Nobelpreis.
Das heißt, Sie haben mehr Sie haben es mehr mit Sätzen, die wirklich auch Satzzeichen in sich bergen?
Ich gestehe, das ist ein bisschen ein Punkt, bei dem mich abgeschreckt hat.
Der Gedanken- und Textfluss bei Krasnahorka.
Ganz genau. Ja.
Wie beginnt der Tag?
Der beginnt schön. Wir haben einen Hund seit 3 Jahren und es gibt nichts Schöneres, als morgens rauszugehen und eine große Wiese aufzusuchen, wo es keine Immobilienhaie gab, die bisher irgendwas hochgezogen haben, und einfach die freie Fläche zu haben. Und das mag ich sehr gerne, morgens eine Stunde zu laufen.
Hören Sie Radio?
Ich höre Radio, tatsächlich. Es gibt den Deutschlandfunk bei uns im Haushalt.
Gut, auch ein schönes Angebot. D-Radio Kultur oder Deutschlandfunk?
Wir haben jetzt gerade gewechselt auf den Kölner. Ein bisschen an der Musik bei Deutschlandfunk Kultur. Ich wollte morgens einfach keine Musik hören.
Oh, dann würden Sie also auch nicht MDR Kultur hören. Gut, ja. Herr Jonas, war sehr schön, dass Sie da waren.
Ja.
Wir reden über eine Arbeit, die man sehen kann. Im Museum Wolfsburg, im Kunstmuseum Wolfsburg, sind Sie vertreten im Rahmen einer Ausstellung über Utopien. Mhm. Und da sind Sie vertreten mit einer Arbeit aus dem Jahr 2021. Heilpflanzen im Todesstreifen. Die innerdeutsche Grenze, das umschreibt Todesstreifen. Das legendäre grüne Band, vielleicht eins der schönsten Dinge, die aus der Aufhebung der deutsch-deutschen Teilung entstanden ist. Diese 1400 Kilometer grünes Band war natürlich auch wieder Thema bei 35 Jahren deutscher Einheit. Und Sie zeigen sozusagen Heilpflanzen, die hier wachsen. Natur konnte sich ungestört entwickeln. Das war sozusagen der einzige positive Aspekt dieser innerdeutschen Grenze. Und Sie kombinieren diese großen Aufnahmen von Heilpflanzen mit Schwarz-Weiß-Fotos, also farbige Aufnahmen von den Pflanzen, und Schwarz-Weiß-Fotos von Kindern an Grenzanlagen.
Mhm.
Was war das für eine Geschichte?
Das ist schon ein längeres Projekt gewesen. Das ist auch ein bisschen Corona-Idee gewesen. Zum einen, man musste was machen und musste draußen sein. Zum anderen gibt es natürlich einen ganz, ganz starken biografischen Bezug. Mein Stiefvater, der Mann, den meine Mutter nach der Trennung von meinem Vater heiratete, der war ja Grenzer. Also es gibt sozusagen einen ganz, ganz starken Bezug, auch biografisch, immer wieder zu dieser Grenze. Der war nicht dort, der war in der Ostsee oben Grenzer. Mich hat das Thema Grenze schon immer beschäftigt. Seit 25 Jahren bin ich an diesem Thema dran und wollte immer schon mal was machen zum grünen Band, weil ich natürlich die Idee wahnsinnig interessant finde, dass dieser Todesstreifen, dieser ehemalige, jetzt sozusagen dieses Naturschutzgebiet wird, in weiten Teilen zumindest. Und irgendwann kam ich drauf, dass es natürlich auch Heilpflanzen geben wird, und natürlich der Gegensatz zwischen Todesstreifen und Heilpflanzen war natürlich interessant genug, das zu verfolgen. Dass ich die Kinder mitnahm, hat auch was damit zu tun, dass ich ein sozusagen utopisches Bild entwerfen wollte von eigentlich herumtollenden kleinen Kindern, die sich gar keine Gedanken mehr machen müssen über Grenzen und Tretminen und was auch immer. Die einfach sozusagen ganz unbefangen in dieser Natur rumspringen und mit mir gemeinsam diese Pflanzen sammeln. Wissend, dass natürlich wir heute mehr Grenzen denn je haben. Also zum selben Zeitpunkt, wo wir da rumtollen, bleibt natürlich dieses grüne Band eine Utopie. Es ist keine grenzenlose Welt. Es gibt natürlich sehr wohl harte Grenzen und die werden immer mehr.
Wenn Sie das über die Kinder sagen, sollte man unbefangen mit Geschichte umgehen?
Also nicht unbefangen. Ich würde sagen, es hat mich gerührt und gefreut, dass meine Kinder ganz kindlich da in dieser Natur spielen und springen und diesen ganzen Kram nicht erleben müssen. Das ist doch etwas, was ich sehr, sehr schön fand. Und sie wussten natürlich auch, wo sie waren, aber für sie ist es unvorstellbar. Sie können sich das nicht mehr vorstellen. Sie sehen diesen breiten grünen Streifen und sind fassungslos. Und das finde ich einen berührenden Moment, wenn man im Grunde diese verheilte Narbe sieht. Aber sie bleibt natürlich markiert. Also das ist ja der Witz auch dieser Arbeit. Indem es so grün ist, bleibt die Grenze auch bestehen. Weil drumherum sind Gewerbegebiete und Autobahnen und Infrastruktur. Aber das bleibt immer stehen. Was dort blüht, war mal was ganz anderes. Also im Grunde ist es in beide Richtungen, gibt es eine Doppelbödigkeit.
Die Ausstellung läuft noch bis zum Januar.
Ja.
Machen Sie auch Veranstaltungen, Gespräche mit Publikum?
Ich weiß nicht, ob da was geplant ist. Tendenziell mache ich sowas immer und werde immer gerne eingeladen. Gehe auch gerne dahin. Ich mag gerne den Austausch. Ich mache gerne Künstlergespräche. Das ist alles, was zu meiner Arbeit dazu gehört.
Nehmen wir ein zweites Beispiel. Fällt mir gerade ein, weil Sie gesagt haben, der Stiefvater war Grenzer auf Rügen, die Ostsee. Natürlich für viele Menschen, also erstens ein möglicher Urlaubsort in der DDR, ein sehr begehrter Urlaubsort, eine Hochburg der Freikörperkultur, aber eben auch ein Sehnsuchtsort, weil man in die Weite gucken konnte und nicht hin durfte. Und Sie haben einen Film gemacht vom Verschwinden. Den habe ich mir angesehen und ich habe selten etwas so Beeindruckendes gesehen. Mit unheimlich schönen Landschaftsaufnahmen von der Steilküste auf Rügen mit dem wunderbaren Buchenwald, der auch in absehbarer Zeit immer weiter abgetragen werden wird, weil die Steilküste wirklich durch Extremwetterereignisse stark angefressen wird und immer stärker angefressen wird. Was hat diese unglaublich brutal erzählte Familiengeschichte mit Ihnen zu tun?
Also es freut mich, dass es erstmal die Arbeit so funktioniert hat bei Ihnen. Ich bin auch ganz froh mit der Arbeit. Ich gucke sie mir immer noch gerne an. Das ist nicht bei allen Arbeiten so. Es sind tolle Aufnahmen, das stimmt. Kameramann Steve Kfouri hat sich da wirklich was einfallen lassen mit mir. Also das ist ja eine autofiktionale Geschichte. Es sind ganz, ganz viele Episoden, sind meine eigene Familiengeschichte. Dann wird es ein bisschen kollektiver auch hier und da. Aber im Wesentlichen folgt es doch der Linie meiner eigenen Familiengeschichte. Die Flucht der Großeltern aus Ostpreußen über die Ostsee und so weiter. Und auch vor allem die brutalisierten Männer in der Nachkriegszeit. Das sind alles Dinge, die in meiner Familie so stattgefunden haben. Mir war wichtig, gerade wenn man von Rügen kommt, sozusagen die große Tragödie des 21. Jahrhunderts, nämlich den Klimawandel, in Beziehung zu setzen zu den Tragödien des 20. Jahrhunderts, um eine Vorstellung zu bekommen, was das eigentlich bedeutet. Wir reden ja über Dinge, die super abstrakt sind für uns. Und wir gucken im Grunde, sehen in Augen es und gucken wieder rein und tun einfach viel zu wenig dafür. Und ich hatte nach einem Tool gesucht, wenn man mal so ganz technisch spricht, wie man das konkreter fassen kann. Wie eine Landschaft aufgeladen ist mit den Tragödien des 20. Jahrhunderts und mit einer ganz großen Tragödie des 21. Jahrhunderts.
Das fand ich also zwei sehr, sehr schöne Gedanken. Also erstens, dass dieser Buchenwald all das erfahren hat in den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten. Also gut, sie bleiben im 20. Jahrhundert, aber man kann ja noch weiter zurückgehen, wenn man möchte. Und dass das mehr ist wie ein Gehirn.
Ja.
Das hat mir gut gefallen. Also diese Vorstellung, dass man da eigentlich alles finden kann, wenn man danach sucht. Aber wir suchen so selten danach, ne?
Ja, es ist der Wald meiner Kindheit. Ich habe da eine ganz, ganz tiefe emotionale Beziehung zu diesem Wald. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich bin einfach direkt in einem Plattenbaugebiet direkt neben diesem Wald aufgewachsen. Und es war mein Spielort, mein Kinderzimmer, mein erweitertes. Und es ist ein sehr emotionaler Bezug. Und es schmerzt mich sehr, wenn man sieht, dass die Steilküste immer weiter gesperrt wird und dass man den Weg unten gar nicht mehr laufen kann, weil er immer schmaler wird und die Kreide abstürzt. Da merke ich ganz konkret, es gibt Auswirkungen.
Wir haben das Bild von Caspar David Friedrich. Irgendwann wird es ein geologisches Dokument sein und kein Kunstwerk. Und ein zweites Mal haben Sie in diesem Falle ein Kind mit in ein Kunstwerk mit einbezogen. Bei den Heilpflanzen im Todesstreifen waren es Ihre Kinder mit Freunden, mit denen Sie diese Wanderungen über verschiedene Etappen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze gemacht haben. Und vom Verschwinden, da ist der Erzähler Anton Rilov.
Mein Sohn, ja, Anton Rilov.
Elf Jahre jung zu diesem Zeitpunkt.
Ja.
Eine Hammerstimme.
Mhm.
Aber er hat wirklich harte Texte zu verlesen, ne? Von der Großmutter, die von ihrem Vater gezwungen wird, eine unerträgliche Suppe zu essen und dann nach dem Erbrechen auch das noch essen zu müssen und so weiter und so fort.
Das ist eine wahre Geschichte übrigens, von meiner Mutter mir erzählt worden.
Das habe ich mir gedacht.
Die ist nicht ausgedacht. Also ja, Anton ist hart im Nehmen. Ich meine, wir haben ein großes Thema bei uns. Geschichte spielt eine große Rolle bei uns. Wir machen viele Reisen gemeinsam und es gibt immer wieder diese Thematik in der Familie. Es wird viel über Geschichte gesprochen, über Familiengeschichte, über die große Geschichte und ich glaube, der ist da relativ weit auch damals schon gewesen, mit den Dingen umzugehen. Also er hat früh angefangen, sich für die Themen auch zu interessieren und ich hatte überhaupt keine Bedenken, ihn da einzubeziehen in den Prozess und er durfte sich auch diesen Text mundgerecht machen. Ne? Also Anton war auch dabei im Schreibprozess. Sonst wäre er nur ein Pappkamerad, der es einfach runterplappert. Aber er hat das begriffen, worum es da geht und hat das ganz souverän gemacht im Tonstudio.
Toll.
Bin ich ganz stolz auf ihn.
Toll. Wenn Sie sich so mit Familiengeschichte auseinandersetzen, so intensiv, können Sie ein Plädoyer loslassen, an alle, bitte schön, Leichen im Keller nicht verwesen zu lassen, sondern zu entsorgen?
Es ist schwer zu reden manchmal, aber es ist wichtig. Ich merke das immer wieder, dass man immer wieder das Gespräch suchen muss. Es ist auch fürs eigene Seelenheil total wichtig.
Und wenn das Gegenüber nicht sprechen will?
Dann ist es ein Prozess. Das gibt es natürlich auch. Also ich habe das ja auch in der Familie selber erlebt oder erlebe es ja immer wieder. Dann ist meine Strategie über gemeinsame Erlebnisse, über unverfängliche Dinge, Aktivitäten an den Menschen ranzukommen und sich zu öffnen.
Oder die Enkelkinder schaffen es. Das ist ja manchmal auch. Ne?
Das ist ein wichtiger Punkt.
Es muss eine Generation
es
übersprungen
werden. Es bricht dann
werden.
Etwas auf, genau. Und,
absolut. Und dann erzählen die Großeltern, bevor es zu spät ist.
Ganz genau.
Sven Jone, der Fotokünstler, Filmkünstler und Rechercheur, zu Gast bei MDR Kultur trifft. Und Sie waren begeistert von Nick Cave and the Bad Seeds. Und Sie bekommen Nick Cave and the Bad Seeds.
Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed.
And he flew out the window with his long trailing hair. And the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down?
Wild God. Ja, das passt zum Gottesdienst, den Sven Jone erlebt hat beim Nick Cave Konzert in Berlin. Sven Jone, der Fotokünstler, Gast bei MDR Kultur trifft. Wir hatten angemerkt, dass Sie geboren sind auf Rügen, auch die ersten Lebensjahre auf Rügen verbracht haben und dann umgezogen sind nach Hettstedt ins Mansfelder Land. Jetzt auch in dem Sinne nicht der Hotspot, aber sicherlich eine Stadt, wo man merken konnte, dass 1990 etwas abbricht, nämlich jegliche Industrie, große Arbeitslosigkeit. Wir haben gelernt, Sven Jone, dass Sie in einer Arbeiterfamilie groß geworden sind. Wann haben Sie bei sich bemerkt, das Kreative interessiert mich sehr? Schreiben, Bilder machen.
Ja, also nochmal ganz kurz zurück zu dem Umzug. Natürlich, der war nicht ganz freiwillig. Ich wollte das natürlich nicht, verliebt in meine Natur da oben als Kind. Dann 87 dieser Kulturschock, muss ich fast sagen. Also von Rügen kommt in dieses Bergbau.
Und da waren Sie 11.
Da war ich 12 dann schon.
12.
Ja, das war natürlich ein krasser Bruch dann auch, ne, dahin zu kommen, dieses Mansfelder Land, ne, also durch den Bergbau und die Stahlproduktion wirklich gezeichnet. Ja, ich meine, das ist natürlich immer ein Thema, wenn man in einem Milieu aufwächst, wo es wenig Kultur gibt, und ich meine das gar nicht jetzt despektierlich, meine Mutter war immer sehr fürs Lesen und mir ist auch nahegebracht, aber ich bin aufgewachsen ohne Theater und ohne Kunst natürlich. Ne? Das spielt ja gar keine Rolle, weil das eben Arbeiter seit mehreren Generationen auch waren und Arbeiter und Soldaten. Und es regte sich dann mit 16 so ein zartes Pflänzchen in mir, das merkte, dass es irgendwie eine kreative Ader gibt. Es gibt das Bedürfnis zu schreiben, es gibt das Bedürfnis zu fotografieren. Und das muss man erstmal aushalten, weil man natürlich gar kein Bild davon hat, wie kann das dann überhaupt kanalisiert werden, was gäbe es dann beruflich dafür für Perspektiven. Es gab kein Vorbild dafür. Mhm. Es gab niemanden, der das gemacht hat in meinem Umfeld. Niemanden. Also bin ich damals...
Ja, Sie haben ja schon als Erster dann auch durchgesetzt, Entschuldigung, ich möchte Abitur machen. Hat ja auch keiner verstanden.
Genau. Mein Vater hat das nicht verstanden, meine Mutter auch nicht. Warum willst du denn Abitur machen? Du kannst doch auch eine Lehre machen oder kannst zur Bundeswehr gehen. Das waren die Perspektiven, die man da hatte, weil das natürlich selber so gemacht wurde.
Ja. Apropos, darf ich Sie mal fragen, also mit dieser militärischen Familiengeschichte, wie sehen Sie die derzeitige Rüstungsdebatte, das Aufrüsten müssen, das Bundeswehr verstärken müssen etc. pp.?
Also ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich mir große Sorgen mache, dass wir in eine Überrüstung reinkommen. Und man muss immer wachsam bleiben, wer genau wie was will, zu welchem Zeitpunkt. Also das ist natürlich ein ganz großes Fass, was wir aufmachen können, aber von einer Gesinnung.
Ich habe nur gedacht, also der Mann ist so viel damit konfrontiert gewesen, der hat ja da bestimmt eine Meinung. Auch dazu, dass es Überlegungen gibt, ehemalige NVA-Mitarbeitende jetzt sozusagen als Reservisten reinzuholen.
Also ein Losverfahren finde ich ganz, ganz schwierig, dass er der Kompromiss ist. Das finde ich ja unglaublich. Wie soll man denn sowas durchsetzen? Wie soll man es den Leuten erzählen? Das ist schwierig. Also das, nein.
Gut, okay, weiter.
Ja. Weiter. Also ja, und dann gab es eben dieses zarte Pflänzchen des Schreibenwollens und Fotografierenwollens. Und ich bin dann damals als 16-jähriger Bengel nach Halle getrennt, um mich hier den Schriftstellerclub, ich weiß gar nicht, wie er hieß, in Halle, anzuschließen. Und da wurde ich abgewatscht und dann habe ich es irgendwie sein lassen damit und bin dann irgendwie über Umwege in ein Fotografiestudium reingekommen. Hätte mir damals jemand gesagt, es gibt in Leipzig auch eine Schreibschule, hätte ich wahrscheinlich das probiert.
Das Literaturinstitut gegenüber.
Aber ich wusste es eben nicht. Es gab niemanden, der mir es gesagt hat. Das ist völlig banal. Es gab kein Internet. Es war unentschieden, ob ich schreiben würde oder lieber fotografieren würde und bin in die Fotografie gegangen. Nicht die Idee gehabt, Künstler zu werden. Überhaupt nicht.
Aber Sie hatten einen tollen Prof. Tim Rautert ist kein schlechter.
Ist ein sehr guter Prof gewesen. In vielen Bereichen. In manchen muss man nochmal anders drauf gucken heute. Ich würde sagen, die Kunsthochschule hat mich zu dem gemacht, was ich bin, nämlich zum Künstler, weil ich gar keinen Begriff von Kunst auch hatte, auch gar keine Vorbilder oder sowas. Ich habe innerhalb meines Kunststudiums das erste Mal überhaupt ein Kunstmuseum von innen gesehen und habe lange Zeit auch totale Angst und Ehrfurcht gehabt vor diesen weißen Wänden. Das hat sich erst in den letzten Jahren wirklich entwickelt. Ich bin immer noch skeptisch im Kunstbetrieb.
Ja. Wie sind Sie denn in Leipzig in dieser großen Stadt klargekommen? Hat Ihnen das gefallen?
Naja, Leipzig in den 90ern war natürlich ein anderes Leipzig als heute. Es war im Grunde eine Stadt, die auf den ganz großen Boom gewartet hat, er kam aber nicht so richtig. Das war natürlich eine Veränderung im Vergleich zu Hatchett und auch zu Sassnitz, aber es war nicht das, was sich die Stadt selber erhofft hat. Und es gab den seltsamen Mehltau der Melancholie über Leipzig noch in den 90er Jahren. Und ich habe meine Probleme gehabt mit Leipzig lange Zeit und ich wollte da eigentlich auch immer wieder weg. Es hat mir nicht gereicht, ich wollte ausbrechen, mir war das zu eng irgendwann mal, ich musste da raus.
Einen super Ausbruchsversuch haben Sie dann 2008 starten dürfen mit einem Stipendium, ein halbes Jahr in New York. Und die Überfahrt mit dem Güterfrachtschiff?
Also es gibt zwei New York-Episoden. 2003 war der erste Ausbruchsversuch und 2008 dann der längere Ausbruchsversuch, der geglückt ist. 2003 das erste Mal mit einem Containerfrachter, weil ich mich damals sehr für maritime Verkehre und Kapitalismus auf See beschäftigt habe und so an Bord eines Schiffes mal filmen wollte, wie der Alltag so funktioniert von so Seeleuten.
Ist da dann die Containerserie daraufhin dann auch entstanden?
Die ist dann später entstanden. Ja. Da sind dann ganz viele andere Projekte entstanden und da gab es eine Art Initialzündung, wenn man so will, der heutigen Fototextarbeit. Nämlich wir sind zufälligerweise von Southampton dieselbe Route gefahren wie die Titanic und der Captain meinte irgendwann mal, wir sind jetzt gerade an derselben Stelle, wo die Titanic abgesoffen ist. Und was macht man mit so einer Information? Man macht ein Foto. Ich habe ein Foto gemacht, völlig, völlig überfordert. Und im Nachgang ist aus diesen Bildern, aus diesen leeren Schiffsbildern, leeren Seeflächen eine Idee gekommen, Bilder zu füllen mit Text. Und das mache ich dann heute auch noch. Also ich arbeite ganz oft mit Texten, die zu Bildern kombiniert werden. Das ist im Grunde an Bord dieses Schiffes entstanden. Und da gab es den ersten Kontakt zu New York, um das mal kurz zu erzählen, gab einen großen Sturm eine Nacht vorher. Und am nächsten Morgen war der Sturm im Grunde wirklich vorbei, spiegelglatte See. Und wir fuhren also an der Freiheitsstatue vorbei. Und es war ein sehr, sehr prägender und sehr tiefer Eindruck. Und ich habe mich in die Stadt wirklich verliebt. 2003 wollte unbedingt nochmal hin. Das habe ich dann 2008 gemacht.
Die sechs Monate genossen.
Das war eine gute Zeit, weil man dann seinen eigenen Kosmos mal verlässt. Und das ist ja immer wichtig, meine Arbeit gewesen, auch heute noch mal rauszukommen, über den Tellerrand gucken und von außen nochmal zu gucken auf seine eigene Herkunft, seine eigene Region, sein eigenes Land. Es klingt wirklich wie eine Binse und es ist auch wirklich banal, aber es ist wirklich so, man muss gehen, um zu verstehen, was zu Hause eigentlich passiert.
Hatten Sie mal den Gedanken, oh Mensch, in New York leben wäre auch nicht schlecht?
Habe ich auch gedacht, natürlich, aber da fehlt mir das Kleingeld dafür und dann ging ich kurz zurück und habe aber in Berlin dann meine jetzige Frau kennengelernt und damit war das Thema sowieso vorbei. Und dann kamen die Kinder. Was gut ist.
Ich überlege gerade, ob ich Ihnen noch ein paar Fragen stelle. Ich glaube, das machen wir mal an dieser Stelle.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Die Frage, da kommen viele so in Stocken und sagen, nee, habe ich nicht. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Er kommt in Stocken und sagt gleich, ich habe, glaube ich, sowas nicht.
Ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht. Es ist immer wieder wichtig, seine eigene Ambiguitätstoleranz auszuweiten und immer im Gespräch zu bleiben. Das ist vielleicht das Wichtige. Also, dass man versucht, mit den vielen, vielen Grautönen, wir hatten es ja gerade mit der Wehrdebatte ja, dass man immer wieder abwägt und guckt und sich daran tastet. Ich habe ein Problem in den letzten Jahren bekommen mit so einer Form von Haltungshaftigkeit und Gesinnungsethik. Ich gucke mir das lieber nochmal genauer an. Ich mag nicht rausposaunen. Ich bin skeptisch bei Menschen, die posaunen. Da bin ich vorsichtig geworden.
Sie lieben den Zweifel. Sie unterschätzen den Zweifel.
Im Zweifel für den Zweifel, natürlich, weil das ganz wichtig ist, um sich an Dinge ranzutasten und vorsichtig zu agieren. Und eben das Bild nicht in Schwarz und Weiß zu machen, sondern in wunderbaren Grautönen dazwischen oder auch Farben.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Da hatten wir jetzt schon 2003 und 2008 New York. Aber es gab noch eine andere Reise, viel früher, 1988.
Eine ganz wichtige Reise, und das passt auch ganz gut, was ich eben meinte, zu den verschiedenen Facetten und Grau- und Schwarz-Weiß-Tönen. Das war eine Auszeichnungsreise in die Sowjetunion 1988, weil ich ganz passabel im Russisch war und die russische Lehrerin mich zu einer russischen Olympiade anmeldete und ich gewann in der Altersklasse im Landkreis Hettstedt und wurde dann in die SU geschickt, ne? Nach Kiew und Zaporozhye in den Osten des Landes. Nun kann man sich das heute schwer vorstellen, aber eine Reise zu bekommen in diesem Alter in die Sowjetunion, in die glorreiche Sowjetunion, das war unglaubliches. Das war eine unglaubliche Auszeichnung, ein unglaubliches Vorfreude, mit dieser Iljuschin von Schönefeld nach Kiew zu fliegen. Aber es gab eine große Ernüchterung, muss ich sagen. Also das hat mit dem Land zu tun, mit den Menschen zu tun, die gut waren. Es war auch eine spannende Reise, aber ich habe das erste Mal auch Armut gesehen in der Ukraine und ich habe auch das erste Mal eine seltsame Form von Brutalität gesehen. Und das passte nicht zu dem Bild der Sowjetunion, das in der DDR gezeichnet wurde. Es gab eine gewisse Form von Ernüchterung. Damit umzugehen und dieses differenzierte Bild im Kopf zu haben, und das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen, auch darüber zu sprechen im Nachgang. Man wird ja dann gefragt in der Schule, wie war es denn beim großen Bruder? Und man eiert dann so ein bisschen rum. Und das hat mich geprägt.
Ja. Und die sowjetische Thematik haben Sie auch in einem hinreißenden Film thematisiert, ganz, ganz exquisit, wie ich finde, Hauptquartier. Das geht so, also das sowjetische Hauptquartier in Berlin. Ein Gebäude natürlich mit einer Vorgeschichte, weil erstmal nichts neu gebaut wurde für diese Zwecke. Und da kommt also eine Dame, eine immobilieninteressierte Dame, und wird von einem Immobilienmakler empfangen, der ihr das alles ganz, ganz toll zeigt, in einem hinreißenden Makler-Neusprech, den Sie auch recherchiert haben, diesen Neusprech. Und hinten raus kommen beide dazu, dass sie ähnliche Erinnerungen haben. Der Makler hat es nur ein bisschen weiter weggesteckt als die Dame, ganz offenbar. Und dann gibt es die Geschichte vom indischen Elefanten, der erstaunlicherweise ganz groß und stark an einer feinen kleinen Leine zu führen ist und sich nicht dagegen wehrt, weil er als Kind mit einer Kette gezogen wurde und sich das gemerkt hat. Wenn man das los wird, dann werden wir frei. Ich kannte die Geschichte, vielleicht habe ich sie schon mal gehört, aber sie war weit weg. Ich fand das unglaublich beeindruckend.
Ja, das war auch ein bisschen mein Thema mit der seltsamen Sowjetunion. Die geisterte immer lange in meinem Kopf rum. Ne? Ich wollte immer schon dazu was machen mit diesem Land, was sich so festgebrannt hat, also meine Kinder-Sowjetunion. Das Schreiben an dem Text fiel natürlich genau in der Zeit des Überfalls auf die Ukraine, und das hat natürlich die Sache nicht einfacher gemacht. Luise Helm ist die Besucherin, die Katharina in dem Film, und Marc Zwinz ist der Immobilienmakler. Die haben das beide wunderbar gemacht. Ich habe im Grunde zwei Personen inszeniert, die beide in ihren maroden Gedankengebäuden umherwandern. Und es ist auch ein marodes Gebäude, und beide Abschied nehmen von ihrer Kindheit. Und das war ein schwieriges Projekt, auch vor Ort, diese 3 Tage zu drehen. Aber es war auch emotional sehr schwierig für mich, weil natürlich das auch ganz viel meine eigene Geschichte betrifft, wie in vielen meiner Projekte. Aber am Ende ist es ganz schön geworden. Und die Premiere fand ja im ehemaligen US-Hauptquartier statt, in Dahlem, was ganz schön war, weil die Ausstellung hieß das sowjetische Hauptquartier im US-Hauptquartier.
Und? Wie war die Reaktion?
Das war super. War natürlich ein totaler Shift von den, sozusagen, das war dann draußen auch an das Gebäude rangepappt worden, das sowjetische Hauptquartier. Und das war natürlich irritierend und war irgendwie schön, diese beiden Immobilien zusammenzubringen. Ne? Und das eine war, ist auf dem Land und verfällt, das sowjetische Hauptquartier. Und das amerikanische natürlich schick gemacht heute.
Das ist Sie finden das schön, Herr Jone. Sie begeben sich aber auch offensichtlich freiwillig und kraftvoll außerhalb Ihrer Komfortzone. Andere Menschen machen das nicht so gerne. Und andere Menschen werden wahrscheinlich auch beim Film, der heißt Mein lieber Wladimir Putin, schon bei der Überschrift sagen, nee, kannst du vergessen. Lieber Wladimir Putin, was soll das denn?
Also das ist ein Film von 2017. Ne? Also das ist eine Geschichte eines Dresdner Ingenieurs, verrentet, gespielt von Gottfried Richter aus Schwerin. Ich war auf diesen Pegida-Demos, ich war in Chemnitz bei den Demos, ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe ganz guten Zugang auch gehabt zu meiner Elterngeneration, zu Leuten. Und es ging mir darum, rauszubekommen, wo kommt sie endlich her, 2017 wohlgemerkt, wo kommt es ja nicht her, dieses Heranschmeißen an dieses Russland und an diese Diktatur, an diese autoritären Strukturen und so weiter und so weiter, und habe ein bisschen Mäuschen gespielt auf diesen Demos. Man kann ja über weite Teile diesem Mann gut folgen, finde ich. Und ich hatte in vielen, vielen Punkten hat er auch recht, nur biegt er irgendwann mal falsch ab. Und es war mir wichtig, eine Arbeit zu machen, die uns herausfordert und sagt, bis hierher, okay, und da nicht weiter. Die einfach auch unsere Komfortzone selbst verlässt, weil wir müssen mit bestimmten Themen auch wirklich, wir müssen uns den aussetzen. Das ist ganz wichtig. Also für mich ist es auch eine Form von dokumentarischer Arbeit, obwohl sie natürlich vollkommen geschrieben ist, aber sie ist abgeschrieben und zugehört.
Ja. Und wenn Sie Pegida ansprechen und das Jahr 2015, dann kann man sagen, also unabhängig davon, was man von Pegida hält, diese Bewegung hat mit dazu beigetragen, mehr bundesweit, vielleicht sogar darüber hinaus, Augenmerk auf Ostdeutschland zu richten. Sie waren viel früher interessiert, andere haben sich ja sehr viel später interessiert, und ob sie sich dann für die richtigen Sachen interessiert haben, weiß ich auch noch nicht. Aber über ihre Arbeit, über ihre Wanderungen und Wege durch Ostdeutschland, die gewesene DDR, reden wir gleich mehr. Hier bei MDR Kultur trifft Sven Jone, dem Fotokünstler, wohnhaft in Berlin, mit seinen ostdeutschen Recherchen unterwegs. Darüber reden wir jetzt. Noch eine kleine Fußnote zu dem bisher Erzählten. Die Filme, die wir angesprochen haben, und die Fotoarbeiten, die finden Sie allesamt in voller Schönheit auf der Seite von Sven Jone, also auch die Filme. Und ich frage mich gerade, Herr Jone, wenn Sie alles verschenken, wovon leben Sie denn? Also bei den Filmen könnte jemand auf den Gedanken kommen, oh, das finde ich aber interessant, ich möchte den Film und ich lade den Künstler zum Gespräch ein. Geht das? Kann man das machen?
Ja, das geht auf jeden Fall. Und die Distribution bei dem Film ist eine andere. Man kauft ja dann ein Original. Ne? Man kauft ja dann, es sind ja 5 Auflagen, und man kauft dann quasi das Master. Ne? Also das ist signiert. Ja.
Gut zu wissen. Ja. Gut. Und wir lenkern jetzt nochmal zurück in die Studienzeit an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, wo Sie Falk Haberkorn kennengelernt haben,
ja.
Mitstudent.
Ja.
Und dann gab es 2004 so eine erste Exkursion.
Ja.
Und das wurden dann irgendwann 8000 Kilometer kreuz und quer durch Ostdeutschland. Was war denn die Idee von Ihnen beiden?
Ja, ich bin da sehr dankbar, dass Falk mich damals angesprochen hat. Das gärte bei uns beiden, glaube ich, schon länger, das Thema, dass wir eigentlich den Abschied von der Kindheit mal wirklich durchziehen wollten und an die Orte fahren wollten, die wir aus DDR-Zeiten kannten, und eine Art künstlerische Bestandaufnahme zu machen im Osten. Also es war ja, man muss es ja sich vergegenwärtigen, damals brodelte es ja ganz schön schon im Lande, aber es hat noch nicht den Weg in die Politik geschafft. Es gab damals eine größer werdende Zahl von Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Und das war kein Problem, weil natürlich, die tun da keinem weh, die Nichtwähler. Und das hat sich aber dann später geändert. Aber diese Stimmung war schon da. All diese Themen waren auch schon da. Es gab das schwer verdauliche Treuhanderbe. Es gab große verödete Landschaften. Es gab Regionen ohne Kultur. Es war alles schon dort. Das war die Idee, es mal abseits unserer Kunstblase mit einem Auto zu erkunden, mit einem Fotoapparat. Und wir haben angefangen, ich zumindest, angefangen, Lokalzeitungen zu sammeln und habe viele, viele Meldungen aus dem Vermischtes rausgefischt, aus den ganzen kleinen Blättern, und habe daraus eine Arbeit gemacht. Und wenn man das einmal sieht oder zweimal sieht, denkt man, es ist ein Zufall, seltsame Freakshow, irgendwas, Spinner sind da irgendwie ausgerastet. Aber ich habe am Ende gemerkt, es ist richtig Druck auf dem Kessel im Osten. Und das war eben jetzt vor über 20 Jahren. Und seitdem bin ich an dem Thema dran.
Und Falk Haberkorn auch?
Und Falk Haberkorn ist im Grunde mein Kunstfreund, wenn man so will, mein Sparringspartner, der seine eigenen Projekte verfolgt, aber wir beide uns immer in vielen Gesprächen auf den langen Autofahrten immer auch gut ergänzen, und jeder macht sein Ding, aber gemeinsam gibt es dann immer ein großes gemeinsames Projekt, und das ist eigentlich ganz schön, eine schöne Kooperation. Kunst ist ja was sehr Einsames, und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man jemand hat, mit dem man auf einer bestimmten Ebene sich austauschen kann.
Ja, und auch so ein dickes Brett dann über Jahre bohren kann.
Ganz, ne? Genau.
Also wenn ich mir überlege, dass, also 2004 haben Sie angefangen, 2018 erscheint dann bei Spectre Books, übrigens ein Verlag, den man auch nicht hoch genug loben kann, mit Blick auf Ihre Arbeiten, nehme ich an, von Falk Haberkorn After the Gold Rush erschienen, und Sie haben dann auch zu dieser Thematik immer wieder publiziert, verschiedene Sachen. Und setzen das jetzt fort, und das finde ich total spannend, mit einer Recherche in kommunalen, in Stadtarchiven. Im Stadtarchiv, wo man doch alles finden sollte, was für die Stadtgeschichte relevant sein sollte. Also müsste man doch auch schöne Dokumentationen von wichtigen Bauvorhaben, von schröcklichen Betriebsschließungen, Volksbewegungen etc. pp. Finden. Was haben Sie festgestellt nach dem Besuch von wie vielen Stadtarchiven jetzt in den zurückliegenden Jahren?
Also wir haben angefangen 2004 und sind jetzt, glaube ich, bei 30 oder 40. Falk ist, glaube ich, der Master in dem Projekt, der ein bisschen weiß, wo die Fäden zusammenlaufen. Genau, also es gab damals die Idee, nach einer weiteren Reise 2019 durch diese krumme Industriebanane, durch Thüringen, Sachsen, Südbrandenburg, Sachsen-Anhalt, als wir anfingen oder ich anfing, die ehemaligen Industriebetriebe, die da immer noch rumstehen, als Ruinen zu fotografieren, kam die Idee auf, wie sieht es eigentlich aus, was ist denn abgelegt worden, was wäre, wenn Marsianer kämen und sich die Archive angucken, wie sieht dieser heftige Strukturwandel, wenn man so nennen will, überhaupt aus, was sind die Bilder davon? Und wir gingen einfach kurzerhand in diese Archive rein und guckten mal und wir sahen nichts. Wir sahen im Grunde, also am Anfang denkt man natürlich, wir hätten da geschlafen, aber es zieht sich wirklich durch, bis auf wenige, wenige Ausnahmen, dass man eigentlich sieht, wie Radwege angelegt werden, wie Landschaften blühen, McDonald's kommt. Es gibt teilweise ganz berührende Mappen von ABM-Leuten, die dokumentieren in so einer Art Betriebsmappe, wie die örtliche McDonald's-Filiale kommt und das Fundament gelegt wird und das M aufgestellt wird, das goldene M. Also man ist teilweise zu Tränen beschämt auch, muss ich wirklich sagen. Es tut wirklich weh. Handschriftlich ist es beschriftet dort am Rand. McDonald's ist da in Bernburg und so weiter. Also es tut wirklich weh und das zieht sich durch und wir fragen uns, woran liegt das eigentlich? Ne? Also es muss ja eine Form von ganz großem Schamgefühl geben und einer ganz großen Verdrängungsleistung, dass da eben nichts da ist. Das eigentlich ist nicht da.
Oder es war niemand da, der sich intensiv drum gekümmert hat.
Oder der Archivar hat gesagt, es ist nicht wichtig. Ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt verschiedene Gründe, aber wenn uns ein Archivar sagt, in derselben Zeit, wo wir hier diese Bilder sehen von diesen blühenden Landschaften und diesen Industriemärkten, die kommen, oder Baumärkten, in derselben Zeit gab es eine Schlange um das Archiv drumherum von Leuten, die an dem heißig aufgestellten Arbeitsamtcontainer sich ihr Geld abgeholt haben, dann stimmt da irgendwas nicht. Da gibt es eine große Überlieferungslücke.
Absolut.
Und die ist im Grunde fatal. Was wir jetzt machen, ist im Grunde das einmal durchzuziehen für die Industrieregion, die relevanten Industrieregionen im Deutschen Osten und dann daraus sozusagen ein Meta-Archiv erstellen, um einen Überblick zu haben, was haben die Ostdeutschen in ihren Archiven sozusagen abgelegt. Ne? Also was gibt es da an Material?
In Halle entsteht ja ein Zukunftszentrum, was vor allen Dingen dadurch besteht, weil ein 250-Millionen-Etat hinterlegt ist und der ist gefälligst auszugeben. Das wird bestimmt ganz schön über die Inhalte. Da gibt es noch ganz, ganz viele Fragezeichen und an dieser Stelle würde ich mal ein Ausrufezeichen setzen. Dieses Archiv, was Sie dann anlegen könnten und was Sie in Teilen schon angelegt haben, beziehungsweise dieses Nicht-Archiv, das wäre doch wunderbar untergebracht im Zukunftszentrum.
Es wäre der ideale Ort dafür. Also es wäre im Grunde, es ist die Möglichkeit, etwas zu zeigen, was in den 90er Jahren passiert ist und nicht passiert ist, weil es zeigt ja ganz, ganz viel, indem es nicht zeigt, was eigentlich passiert ist. Es zeigt im Grunde ganz, ganz viel von den Schamgefühlen der Ostdeutschen. Das ist im Grunde ein hochinteressanter Aspekt. Man muss dieses Meta-Archiv, was wir erschaffen, eigentlich mit Ethnologen angucken oder mit Soziologen angucken.
Ja. Und Sie brauchen, fällt mir gerade ein, wobei Sie selber sich mal Förderantragskönig genannt haben, muss man wahrscheinlich sein, ja, als Freiberuflicher. Ja. Sie können ja die ostdeutsche Abteilung vom Städte- und Gemeindebund mal anstoßen. Habt ihr nicht Interesse, mal euch selbst ein bisschen zu erforschen? Wir helfen euch.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich bleib da dran. Mal gucken, es sind gerade knappe Klassen, zumindest in der Kultur. Und,
ja gut, aber
vielleicht gibt es einen kleinen
Wert. Erinnerungskultur ist doch so wichtig in Deutschland.
Halle ist der richtige Ort dafür. Auf jeden Fall, es muss im Osten stattfinden, unser Archiv.
Wenn ich Ihre Arbeiten kennenlernen will, Herr Jone, was soll ich mir denn dann angucken? Sollte ich nach Wolfsburg fahren und die Ausstellung mir angucken, auf jeden Fall?
Ja, das kann man machen. Wolfsburg ist ja der Ort, mein erster Westkontakt gewesen, immer noch eine spannende Stadt. Aber ich kann Ihnen was Konkreteres empfehlen. Ab 31. Oktober gibt es neue Arbeiten von mir in meiner Berliner Galerie bei Klemms in der Leipziger Straße. Und da gibt es wunderbare neue Fotoarbeiten und einen neuen Film.
Das klingt gut. Das klingt sehr, sehr gut. Noch einmal hingewiesen auf die Seite von Sven Jone, die sehr, sehr gut gemacht ist. Und Sie werden auch gleich wunderbar empfangen auf dieser Seite. Denn das erste Zitat, was Sie finden, und ich weiß gar nicht, von wem die Zitate sind, ich will es jetzt auch gar nicht wissen, aber das erste ist, jeder Tag ist ein scheiß Montag, oder was?
Aus meinem Film Hauptquartier.
Das baut unheimlich gut auf, weil schlimmer kann es nicht werden. Auf der Seite von Sven Jone alle seiner Filme und wunderbare Fotoreihen, auch ein bisschen was Autobiografisches, vor allen Dingen der Film vom Verschwinden mit dem damals noch ganz jungen, nämlich 11-jährigen Anton Rilov als Sprecher.
Ja.
Schönen Gruß an dieser Stelle an den jungen Mann. Ja. Ich sage herzlichen Dank.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Das war MDR Kulturtrift in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche ist Carsten Wolkenhauer zu Gast. Carsten Wolkenhauer, seit März neuer Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalt mit 25.000 Mitgliedern. Die kleinste dieser Art, wenn ich das jetzt richtig weiß. Und ich fürchte, sie wird nicht wachsen. Alle Sendungen von MDR Kultur trifft nachzuhören unter mdrkultur.de in der ARD Audiothek. Sven Jones, war mir eine außerordentliche Freude.
Danke.
Kommen Sie gut in den Arnim-Kiez zurück.
Das werde ich hoffentlich.
Auf dass kein Immobilienmakler bemerkt, dass Sie eine riesige Grünfläche haben, die noch nicht bebaut ist. Ja, alles Gute.
Danke.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.